Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute Abend informieren wir über die Arbeit der Jugendakademie in Bornheim-Weilberberg. Und wenn es Sie interessiert, bleiben Sie dran, denn nach der nächsten Musik gibt es dazu ganz viele interessante Informationen. Und ich darf Sie dazu heute durch diese Stunde begleiten. Mein Name ist Werner Großheitfeld aus Alfter. Die Jugendakademie in Bornheim-Weilberberg wurde 1964 gegründet und hat sich im Laufe der Jahrzehnte einen Namen gemacht. Was die Jugendakademie für Aufgaben hat und leistet, das erfahren Sie von Reinhard Grieb, dem Leiter dieser Einrichtung. Er geht in diesem Jahr in den Ruhestand und zieht auch ein Fazit über seine Arbeit in Weilberberg und was er in dieser Zeit erreicht hat. Die Jugendarbeit beinhaltet nicht nur pädagogische Inhalte, sondern auch Nachhaltigkeit, was ja in der heutigen Zeit besonders wichtig ist. Was aktuell in dieser Jugendbildungsstätte stattfindet, auch das erzählt Reinhard Grieb im Gespräch mit Otto Ganser.
Ja, Herr Grieb, einen schönen guten Abend und willkommen im Studio Merten.
Guten Abend,
Herr Ganser. Ich freue mich, dass Sie mal wieder hier sind. Vor vielen Jahren waren Sie auch oder im Laufe der Jahre auch öfters unser Gast, manchmal mit anderen Beteiligten der Jugendakademie Weilberberg. Und wir wollen heute noch mal darüber sprechen, was bei Ihnen aktuell alles so läuft bezüglich Bildungsangebote und auch ein bisschen zurückblicken. Die Jugendakademie hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte einen guten Namen gemacht und besteht schon seit 1964 in Weilberberg. Und Sie haben das, ich glaube, seit über 30 Jahren begleitet und leiten diese Einrichtung ja und sind damit sehr vertraut. Wie waren eigentlich die Anfänge seit der Gründung dieser Einrichtung? Die Jugendakademie hat ja doch sich ein gewisses oder ein bestimmtes Leitbild gesetzt.
Naja, also die Anfänge der Jugendakademie habe ich natürlich auch nur durch Erzählungen mitbekommen, vor allen Dingen auch durch meinen Vorgänger Alexander Groß. Aber wie Sie schon sagten, 1964 war die Grundsteinlegung, von daher ist nächstes Jahr Jubiläum, 60 Jahre. Und die Bildungsarbeit begann so 66, 67, so. Damals war es sozusagen die Dominikanische Frauengemeinschaft. Das war eine Laienorganisation des benachbarten Dominikanerordens in Weilberberg, die sich das Ziel gesetzt hatten, eine Bildungsstätte für Jugendliche besonders anzubieten. Das muss man sich vorstellen, das war eine große Aufbruchzeit. Die Dominikaner damals, da waren über 100 Dominikaner unten im Kloster. Es war ein Studentat, es war auch eine Einrichtung, die sich auch weit über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat. So, das war eine Aufbruchsstimmung, sowohl was die Kirche anbetraf, als auch gesellschaftlich. Und so waren auch die Pläne damals gewesen. Die Einrichtung war dreimal so groß geplant, als sie heute ist. Ja, eben das kann ich nur so erklären, eben aus dieser Gründerzeit heraus und aus dem Enthusiasmus heraus, so in dieser Zeit. Erstmal, glaube ich, ohne genauer zu wissen, welche Funktion jetzt diese Bildungsstätte im Einzelnen wahrnimmt. Klar war, es soll um religiöse Bildung gehen, so sozusagen als Ablegerort des Dominikanerordens. Aber was sonst noch so in dem Haus passieren sollte, das war, glaube ich, erst in den Anfängen bekannt. Das entwickelte sich dann im Laufe der Zeit. So, und wenn Sie von Leitlinien sprechen, auch die waren ja nicht von vornherein in Stein gemeißelt, sondern haben sich entwickelt. Und sich entwickeln heißt natürlich immer im Kontext der Menschen, die dort leben und arbeiten. Und da war sowohl der Gründer Stefan Fürtner eine wichtige Leitfigur, als auch mein Vorgänger Alex Groß. Und da war klar, dass für sie auch aus dem christlichen Verständnis heraus bestimmte Begriffe, bestimmte Leitlinien ganz wichtig waren. Und dazu kann man sagen, dass das war sowas wie Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das waren ganz wesentliche Leitlinien. Und was auch klar war, dass es ein Haus sein sollte für alle Jugendlichen. Das heißt auch insbesondere für Menschen und Jugendliche, die ansonsten, die wir heute als bildungsbenachteiligt beschreiben würden, die ansonsten nicht so Möglichkeiten haben, solche Angebote wahrzunehmen.
Also die Jugendakademie hat sich dann auch weiterentwickelt über die Jahrzehnte. Der Begriff Nachhaltigkeit hat sich inzwischen auch sehr verfestigt in ihrer Einrichtung und danach sind auch viele Seminare, viele Angebote ausgerichtet. Vielleicht können Sie da schon etwas sagen, wie sich das jetzt entwickelt hat.
Naja, also in all den Jahren verändern sich natürlich Themen und wenn ich von diesen Leitlinien gesprochen habe, dann heißt das natürlich auch, dass die immer aktuell übersetzt werden müssen. Das heißt, was bedeutet das Bewahrung der Schöpfung, was bedeutete das vor 30 Jahren und was bedeutet das heute? Für mich war das relativ früh klar, dass das schon ein sehr, sehr wesentliches Thema ist und heute würde ich klar sagen, es ist ein existenzielles Thema. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr drum herum, uns wirklich intensivst aus allen Ebenen, und damit meine ich tatsächlich auch sozusagen unser privates Leben, aber auch natürlich politisch, sich damit zu beschäftigen und nach Wegen zu suchen, aus dieser Klimakrise vielleicht nicht herauszukommen, sie zumindest einzudämmen. Und das ist tatsächlich etwas, was ein Querschnittsthema ist bei uns im Haus. Das heißt, wir versuchen das Haus selber auch so aufzustellen, dass es nachhaltigen Kriterien entspricht. Das betrifft die Energieversorgung des Hauses von Pelletheizung über Photovoltaik, thermische Solaranlage, was wir alles im Haus haben, über das Essen, dass wir vorwiegend vegetarische Ernährung anbieten, bis hin zur Haus- und Geländegestaltung und natürlich auch die Programmgestaltung. Das heißt, natürlich sind nicht alle Themen und Programme darauf ausgerichtet, aber viele Seminare haben das tatsächlich zum Schwerpunkt. Beispiel zu nennen, wir haben jetzt im Sommer ein Familienseminar, das heißt Prima Klima, durchaus im doppelten Sinne zu verstehen und auch damit haben wir angefangen in der Corona-Zeit, wo die Familien besonders belastet waren, auch gerade Alleinerziehende, wo sie so eine Auszeit auch brauchten und wo wir sowohl die Corona-Zeit reflektiert haben, als auch vor allen Dingen natürlich das Thema Nachhaltigkeit und was das für Familien bedeutet. Bis hin zu internationalen Maßnahmen, wo auch dieses Thema eine Rolle spielt.
Also die Familie wird also mit einbezogen. War das denn immer schon so oder ist das in den letzten Jahren erst so gekommen?
Also das ist tatsächlich die Ausnahme. Wir haben eigentlich nur zwei große Seminare, wo wir uns an alle Zielgruppen und alle Generationen wenden. Das ist einmal das Osterseminar, ein ganz traditionelles, klassisches Seminar, wo wir die Kar- und Osterliturgie feiern, aber auch mit einem thematischen Schwerpunkt. Da ist das ganze Haus entsprechend belegt, als eben dieses Familienseminar, wo wir da in der Corona-Zeit mit begonnen haben, weil das auch von der Unterbringung her am leichtesten war in der Corona-Zeit, weil die Familien gemeinsam untergebracht werden konnten. Das ist mit anderen Teilnehmern ja schwierig gewesen in der Zeit. Das war aber so erfolgreich, dass wir das zumindest als ein Projekt weiterführen. Aber ansonsten ist natürlich unsere Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene.
Ja, und darüber hören wir gleich mehr nach der Musik. Ja, als gerade die Musik lief, Herr Grieb, sprachen wir über Veränderungen, die es im Laufe der Jahrzehnte ja auch gegeben hat. Und die Gesellschaft hat sich ja verändert, die Jugendakademie Walberberg hat sich verändert. Und da wollen wir auch ein bisschen mehr darüber erfahren, was hat sich denn alles verändert? Die Programminhalte sind doch wirklich ganz anders geworden als in den 60er, 70er Jahren, oder?
Ja, selbstverständlich. Wir müssen uns ja auch orientieren an den aktuellen Themen in der jeweiligen Zeit. Das wäre ja vermessen, wenn wir das nicht tun würden. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die 80er Jahre gucke, da war die Friedensbewegung natürlich sehr, sehr stark und all das oder die Solidaritätsbewegung. Ich erinnere mich, dass da zum Beispiel die Militärdiktatur in Chile ein großes Thema war, auch vor dem Hintergrund, dass es viele Exil-Chilenen hier in der Gegend gab, die hier Gruppen hatten. Dann haben sie Solidaritätsgruppen gebildet, die sich auch bei uns im Haus getroffen haben. Und das Thema Chile und Solidarität war zum Beispiel ein sehr, sehr großes Thema. Wie gesagt, dieses Friedensthema in unterschiedlichen Facetten fand natürlich auch in den Programmen seinen Niederschlag. Und in den 90er Jahren, wo ich dann begonnen habe, war es zum Beispiel der Krieg in Bosnien, der auch mich sehr stark geprägt hat, weil ich sehr viele persönliche Kontakte zu bosnischen Geflüchteten hatte und immer noch habe. und konnte das sozusagen dann mit meinem Beruf oder mit der Jugendakademie verbinden. Das heißt, seit Anfang der 2000er Jahre, also wenige Jahre nach dem Krieg, seitdem machen wir hier im Haus eine deutsch-bosnische Jugendbegegnung. Das heißt, mit Jugendlichen einmal in der Jugendakademie, bosnische Jugendliche zu uns kommen und dann wenige Zeit später, also Rückbegegnung dann in Bosnien. Wir haben entsprechende Partner dort und wo wir dann auch zu unterschiedlichen Themen mit den Jugendlichen arbeiten und das Kennenlernen und die Begegnung steht natürlich besonders im Vordergrund. Das ist so eine Veränderung. Veränderung gibt es natürlich auf verschiedensten Ebenen. Das Thema Digitalisierung ist etwas, was natürlich nicht ohne Auswirkungen bleibt. Die Jugendlichen, wenn sie bei uns ins Haus kommen, die erste Frage war früher, mit wem bin ich auf dem Zimmer? Heute ist die erste Frage, haben wir WLAN? Das ist natürlich eine wesentliche Veränderung und alle sitzen mit ihrem Smartphone dann im Foyer und gucken da irgendwas. So, das kann nicht ohne Auswirkungen bleiben und das hat natürlich auch auf das Programm Auswirkungen, dass wir auch da versuchen, sozusagen bestimmte Methoden auch digital anzubieten, also da Verbindungen herzustellen und damit natürlich auch die Lebenswelt der Jugendlichen einzubeziehen. Das ist ganz natürlich. Eine dritte Veränderung möchte ich nennen, dass früher es ohne Probleme möglich war, dass die Gruppen, gerade wenn wir auch in Kooperation mit Schulen waren, was wir ja ganz viel machen, dass die mindestens 5 Tage bei uns waren. Und das ist heute eher die Ausnahme. Die sind häufig nur 2 oder 3 Tage bei uns, weil der Druck in den Schulen und ansonsten sehr zugenommen hat und der gar nicht mehr die Zeit da ist, sich solche Auszeiten zu nehmen. Was natürlich auch nicht ohne Auswirkung bleibt, weil wirklich die Zeit, um sich inhaltlich mit Dingen auseinanderzusetzen, sich dadurch natürlich verkürzt.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit, das sollten wir auch nochmal aufgreifen, hatten wir nur kurz erwähnt, spielt ja eine große Rolle. Was machen Sie mit dem Begriff Nachhaltigkeit?
Also zum einen, wie gesagt, ist das eine große Krise, die uns ja nicht nur persönlich, national, sondern international, also global betrifft. So. Und eine Krise, die uns nicht loslassen wird. Also von daher, denke ich, ist es notwendig, sich da immer wieder mit zu beschäftigen. Es ist aber auch ein Thema, was sehr viele Zugangsmöglichkeiten bietet. Also gerade auch für Jugendliche. Also kreative Zugänge ermöglicht. Und Zugänge, die mit dem eigenen Leben was zu tun hat. Also es hat was mit Mobilität zu tun, mit etwas, womit wir auch alle mit beschäftigt sind. Also wie werden wir zukünftig und jetzt mobil sein? Was können wir dafür tun, dass das nachhaltig passiert? Es hat was mit dem Thema Ernährung zu tun, auch etwas, mit dem natürlich alle etwas zu tun haben und wir auch in der Jugendakademie. Also wie werden oder müssen wir zukünftig unsere Ernährung gestalten, dass sie möglichst nachhaltig ist? Das Gleiche gilt für das Energiethema, was ja im Moment sehr aktuell ist, ne? Stichwort Heizungsumstellung. So, da ist es allen nochmal bewusst geworden. Und auch die Ukraine-Krise oder Ukraine-Krieg hat deutlich gemacht, die Abhängigkeiten, die wir haben. Also wie werden wir unsere Energieversorgung aktuell und zukünftig gestalten, so dass wir unseren Lebensstandard ja auch zukünftig möglichst gut gestalten können für alle. Und das Thema Gerechtigkeit ist eine ganz große Rolle. Einfach weil, das hat auch das Heizungsthema gezeigt, dass die Belastungen, die da auf uns zukommen, für einige kaum mehr zu merken sind und für andere schon existenziell sind. Also die soziale Frage ist auch eine ganz wesentliche. Und das versuchen wir natürlich in den Programmen deutlich zu machen, aber auch indem wir sagen, wir wollen, dass unsere Angebote von allen Jugendlichen wahrgenommen werden können. Das heißt auch die Teilnahmegebühren möglichst niedrig halten, dass alle Jugendlichen kommen können.
Wie ist das denn, wenn Sie Jugendliche zu Gast haben? Wie planen Sie die Zeiten zwischen den Seminarteilen? Haben die jungen Menschen dann Zeit zur freien Verfügung oder wie läuft das? Oder haben Sie auch Programmpunkte, die Sie dazwischen schieben in den Leerlaufzeiten?
Also eigentlich denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass es auch Leerlaufzeiten gibt. Und ich glaube, dass es für viele Jugendliche viel zu wenig Leerlaufzeiten gibt, weil alles schon durchgeplant ist. Oder es viel zu viele Möglichkeiten gibt, diese Leerlaufzeiten auch zu füllen. Also Stichwort Handy etc. So, das heißt, einfach auch mal Zeiten zu haben, wo nichts ist oder wo man einfach nur zusammensitzt und mal guckt, was passiert. Das passiert wenig und ich finde das gut, da allenfalls Angebote zu machen. Ich nehme mal ein Beispiel. ja, früher war das selbstverständlich, am Lagerfeuer zu sitzen und dann mit der Gitarre Lieder zu singen. Das wirkt schon ein bisschen anachronistisch. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass viele Jugendliche das sehr genießen, abends da am Feuer zu sitzen und dann miteinander zu sprechen. Und es zeigt sich natürlich auch, dass da manchmal die wichtigen Gespräche stattfinden. Das macht das andere, das formale Lernen, nicht unwichtig. Aber es zeigt, dass das eben auch dazu gehört, diese informellen Gespräche oder Lehrphasen, wie oder Lehrphasen, die wir es gerade genannt haben, so, dass das schon eine wichtige Zeit ist.
Ja, heute Abend ist im Studio Merten Reinhard Grieb von der Jugendakademie Walberberg. Sie sind seit über 30 Jahren Leiter dieser Einrichtung. Das ist ja eine Bildungseinrichtung für Jugendliche, für junge Menschen. Und auch in Ausnahmefällen, in deren Familien, haben Sie ja kurz erwähnt. Aber was sind das denn alles sonst noch für Angebote? Wie werden die von Ihnen zusammengezimmert? Wird das von Ihnen alles geplant oder beteiligen sich Ihre Dozenten an diesen Programminhalten?
Ja, vielleicht ganz kurz so zu den Rahmenbedingungen. Das ist ein Haus, wir haben 105 Betten. Und es kommen ungefähr 230, 240 Gruppen im Jahr ins Haus mit ungefähr 8000 Teilnehmenden und 19.000 Übernachtungen in Vor-Corona-Zeiten, muss man sagen, sind jetzt gerade wieder im Aufbau. Und von dieser Anzahl der Gruppen sind ungefähr 80 Tagungen, die wir selber organisieren. Und wenn ich sage wir, dann sind es 6 Kolleginnen und Kollegen, die diese Seminare planen, konzipieren, organisieren. Und noch ungefähr 20 Honorarkräfte, das sind in der Regel Studierende, die in der Umsetzung, in den Seminaren selbst eingesetzt werden. So, und die anderen Gruppen, das sind dann ungefähr 130, 140 Gruppen, das sind Gastgruppen. Das heißt, sie nutzen das Haus, um ihre eigenen Veranstaltungen im Haus durchzuführen. Und da sind wir sowas wie eine Jugendherberge oder wie ein kleines Hotel sozusagen. Die machen ihr eigenes Programm. Und von den Eigentagungen kann man grob unterscheiden. Wir haben einen Fachbereich international, wo wir viele internationalen Jugendbegegnungen mit unterschiedlichen Ländern durchführen. Wir haben bestimmt 6, 7, 8 Kooperationspartner in verschiedenen Ländern und unter anderem auch Seminare zum Europäischen Freiwilligendienst durchführen. Das heißt, das sind europäische Freiwillige, die ihren Freiwilligendienst in Deutschland machen und dann zur Jugendakademie kommen, um diese Zeit zu reflektieren und sich mit dem Thema Deutschland und Europa auseinandersetzen. Und dann gibt es einen Fachbereich, der heißt Kooperation mit Schulen. Und da haben wir mit unterschiedlichen Schulen hier aus der Umgebung oder Nordrhein-Westfalen Kooperationen. Da geht es um soziales Lernen, da geht es um das Thema Berufsorientierung, Lebensorientierung. Da geht es aber auch mal um das Thema Konflikte gestalten etc. Also ganz unterschiedliche Themenbereiche, aber kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein. Es kann auch das Thema religiöse Bildung sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ungefähr das, was wir so an Bandbreite im Haus haben.
Ich weiß, Sie haben ja auch Angebote für junge Menschen, die aus Kriegsgebieten oder in Konfliktgebieten kommen, zum Beispiel Israel und Palästinenser. Mhm. Das ist ja dann auch eine besondere Situation, wenn die jungen Menschen dann zusammenkommen, die sich zu Hause bekriegen, indirekt, und dann in Frieden da eigentlich erleben müssen und miteinander umgehen müssen. Welche Aspekte sehen Sie dann für diese jungen Menschen, was sie mitnehmen können?
Also das ist zunächst mal eine Veranstaltung, die nicht wir selber durchführen, sondern was das Komitee für Grundrechte und Demokratie in Köln durchführt. Die haben ein Projekt, das heißt Ferien vom Krieg. Haben übrigens auch angefangen mit verschiedenen Projekten in Bosnien, wo wir ja auch weiter daran beteiligt sind. Und dieses Projekt, von dem Sie gerade sprechen, das führen Sie schon seit vielen, vielen Jahren jetzt bei uns im Haus auch durch. Und das halte ich tatsächlich auch für eine Besonderheit und was wir auch gerne unterstützen, was übrigens rein spendenfinanziert ist, wo Sie, palästinensische und israelische junge Menschen, in der Regel Studierende, außerhalb von Israel bringen, wo es dann die Möglichkeit gibt, sozusagen auf neutralem Boden, wenn man so will, über ihre Sichtweisen dieses Konflikts zu sprechen. Und das halte ich tatsächlich auch deshalb für besonders wichtig, weil es immer wieder die Erfahrung gibt, dass sie zum ersten Mal mit anderen jungen Menschen sozusagen der gegnerischen Seite überhaupt in Kontakt kommen, ja, weil dieser Kontakt gar nicht gewünscht ist oder sogar verboten ist. Und ich glaube, dass Konfliktlösungen ja nur möglich sind, wenn es direkte Kontaktmöglichkeiten gibt, um überhaupt erstmal zu erfahren, wie sehen die anderen dann überhaupt ihre Situation? Oder zu erfahren, ja, worunter leiden sie eigentlich? Wie ist eigentlich ihre Lebenssituation? Weil das im eigenen Land oftmals ganz anders dargestellt wird. Das heißt, das erweitert erstmal ihren Horizont und gibt neue Sichtweisen, und mit diesen Sichtweisen wieder nach Hause zu gehen und das möglicherweise hoffentlich konstruktiv dann auch einbringen zu können, das ist die Hoffnung, die sich damit verbindet. Das kann natürlich nur Wirkung erzeugen, wenn das oft passiert und ja, sich ausweitet. Wir wissen, wie aktuell der Konflikt in Israel gerade ist. Das macht es natürlich nicht leichter.
Ja, diese jungen Menschen, die könnten ja im kleinen Rahmen sozusagen Friedensbotschafter sein, um diese Idee des Friedens, des Miteinanderumgehens eben zu lernen, zu üben oder zu leben. Und das ist ja dann auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache.
Naja, das ist generell, denke ich, auch sowieso unser Auftrag, dass die Menschen, die zu uns kommen, und dass sie ihre Erfahrung auch weitertragen. In dem, was sie erlebt haben, was sie besprochen haben, wo sie neue Erkenntnisse gewonnen haben, was sie vielleicht auch gesehen haben. Auch das Haus bietet da viele Anschauungsmaterialien. Das ist, glaube ich, ein Auftrag, den wir auch mithaben.
Wie ist das Feedback denn so von den Menschen, die bei Ihnen waren und also am letzten Tag, wenn es um den Abschied geht, wie erleben Sie das? Ist das durchweg positiv alles für Sie?
Naja, das ist sicherlich auch unterschiedlich. Das würde ich jetzt nicht immer für alle gleich beantworten wollen. Also da wird sicherlich auch junge Menschen geben, die da erstmal wenig rausziehen. Aber grundlegend, glaube ich, gibt es einmal die Erfahrung, dass sie die Erfahrung machen, dass sie das so, wie sie sind und was sie denken, erstmal akzeptiert werden. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Also ich bin etwas wert, ich habe was zu sagen und es wird gehört. Und das kann ich hier einbringen. Und zwar kreativ mit allem, was ich habe und was mich ausmacht. Und dafür sind ja auch gerade unsere Referentin auch mit zuständig, das methodisch etc. auch natürlich jugendgemäß aufzubereiten. So, und wenn sie sich wir nennen das selbstwirksam erfahren, also dass sie selbst etwas tun können und dass das eine Bedeutung hat. Und wenn sie das erfahren, dann gehen sie sehr positiv gestimmt nach Hause. Das erfahre ich schon.
Ja, Herr Grieb, die Finanzierung einer Einrichtung wie die Jugendakademie Walberberg, ja, die ist ja wie immer ein Thema seit Jahrzehnten und bis zum heutigen Tag noch. Vielleicht können Sie darüber etwas sagen, wie Sie sich finanzieren. Ich weiß, da gibt es noch einen Förderverein, aber das können Sie alles selbst nochmal erzählen.
Ja, tatsächlich hat mich die Finanzierung des Hauses natürlich immer begleitet, weil es keine grundsätzliche Absicherung des Hauses gab und auch gibt. Und von daher ist das natürlich ein Thema, wo man immer sehr wach sein muss und auch immer wieder viel Ideen entwickeln muss. Selbstverständlich nicht alleine, sondern in einem Team, sowohl was das Haus anbetrifft, als auch den Vorstand und den Verein. Wir sind ja ein ganz normaler Verein mit Mitgliedern und einem entsprechenden Vorstand. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Das kann man natürlich selbstverständlich nicht alleine, sondern das braucht viele Menschen, die ihre Ideen und ihre Expertise da einbringen. Und das betrifft eben auch die Finanzierung. Bis Anfang der 2000er Jahre hat das Erzbistum uns maßgeblich unterstützt mit einem pauschalen Zuschuss und sind dann allerdings ausgeschieden aus der Grundfinanzierung. Da waren wir auch nicht alleine, das haben sie einige Bildungshäuser geschlossen, sodass wir dann also gucken mussten, das war eine große Krise natürlich, dass wir gucken mussten, wie wir ungefähr ein Drittel des Haushaltes anders aufbringen können. Und das ging nur, indem wir zum einen natürlich auch Gehaltsreduzierungen in Kauf nehmen mussten, als auch versuchen mussten, andere Finanzierungsquellen zu finden. Mittlerweile ist es so, dass wir da sehr vielfältig aufgestellt sind mit Europamitteln, Bundesmitteln, Landesmitteln, Stiftungen und auch wieder das Erzbistum Köln, das muss man deutlich betonen, die uns auch projektbezogen auf allen möglichen Ebenen auch noch unterstützen. Aber das ist eben schon wichtig, dass wir ein großes Portfolio haben von verschiedenen Zuschussgebern zu verschiedenen Projekten, die wir im Hause machen. Und ein anderer Teil ist natürlich die Hausbelegung, das heißt die Gastgruppen und die Teilnahmebeiträge, die tragen natürlich wesentlich dazu bei, dass wir insgesamt das Haus halten können. Aber das ist immer eine Daueraufgabe, die wird uns auch sicherlich begleiten.
Ja, und dieses Jahr, ich glaube im September, wollen Sie Ihren wohlverdienten Ruhestand antreten und Sie können ja jetzt über, ich glaube, fast 32 Jahre zurückblicken. Und wenn Sie das tun, was würden Sie dazu sagen? Wie können Sie diese Zeit nachempfinden?
Ja, das ist natürlich nicht so leicht in wenigen Sätzen zu tun. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, da blicke ich schon mit großer Dankbarkeit zurück, weil es eine sehr erfüllende Aufgabe und sinnstiftende Aufgabe war. Zumindest habe ich sie immer so wahrgenommen. Das heißt, eine Bildungsarbeit selber gestalten zu können, sowohl inhaltlich als auch der Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Und das immer mit vielen anderen Kolleginnen zusammen, das kreativ umzusetzen, das habe ich schon als Geschenk wahrgenommen. Und ein Projekt, was natürlich verschiedene Aktionsmöglichkeiten ermöglicht, ob das die bauliche Gestaltung des Hauses anbetrifft, die finanzielle Ausgestaltung haben wir gerade schon besprochen, das Programm bis hin, wie wir uns personell etc. aufstellen, das ist erstmal eine Sache gewesen, was wir selber entscheiden können. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass so viel Handlungsspielraum, wie ich da hatte und habe, ich sicherlich an wenigen Orten nur bekommen hätte. Und das war für mich ein wichtiges Kriterium, um da auch wirklich zufrieden arbeiten zu können. Also von daher blicke ich da sicherlich zufrieden zurück und hoffe, dass jetzt der Übergang gut gestaltet wird, da sind wir mittendrin und dass es natürlich weitergeht. Das ist für mich ein wichtiges Anliegen.
Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die Jugendakademie Walberberg wünschen?
Also ich weiß, dass solche Orte, und das sage ich ganz bewusst auch, weil ich da auch international durchaus Einblicke habe, dass es was Besonderes ist, solche Orte zu haben, wo außerschulisch Themen und Begegnungen möglich sind. Das ist in vielen Ländern gar nicht der Fall. Solche Orte fehlen schlicht und ergreifend. Und ich halte die für gesellschaftlich sehr, sehr wichtig, dass da Gestaltungsspielräume sind, um ja letztendlich natürlich unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn Sie nach einem Wunsch fragen, dann ist es sicherlich, dass dieser Ort erhalten bleibt in der Breite und in der Fülle der Themen und Ansätze und in den vielen Kooperationen, die wir haben, international und national.
Ja, und dazu kann man ja auch noch sagen, die Jugendakademie Walberberg liegt ja sehr schön eingebunden in die wunderbare Landschaft des Vorgebirges, direkt am Waldrand. Und das ist ja auch etwas, was vielleicht gut für die Sinne ist, wenn man zusammen Seminare erlebt, die vielleicht dann ja auch gut gelingen sollen. Ja. Mhm. In dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft und für den Rest dieser Zeit an der Jugendakademie noch viel Glück und viel Freude mit dieser Einrichtung, die ganz wichtig ist für uns alle.
Dankeschön.
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Und ich sage dann jetzt noch, nach der Musik kommt auch noch was. Da hat nämlich unser Werner Groß-Heilfeld noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge. Ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.